Also selbst wenn ich in dem Ganzen, was leider nicht geht, ich würde mal probieren, aber in den ganzen ersten drei Punkten, oder vier vielleicht sogar noch, werde ich versuchen, Arbeiter und Kapitalisten nicht zu erwähnen. Ich mache euch jetzt schon darauf aufmerksam. Sie kommen immer zuvor, es ist von niemandem anderen die Rede. Der Staat ist eben ein Gleichmacher. Der abstrahiert davon, zumindest vier Paragraphen lang schafft es, der abstrahiert davon, dass die Leute in gegensätzliche Klassen gespalten sind. Und das ist sein Weg, sie dazu zu bringen, dass sie auch das bleiben, was sie sind. Ausschließlichkeit stellt sich über Interessen darüber ein, wenn es nicht an den Individuen zu finden ist, weder an ihrer Natur noch an ihren ökonomischen Vorlieben, Gegenständen ihres Bedürfnisses. Dass die Gegenstände ihres Bedürfnisses, die sie haben oder haben wollen, nicht jedem ohne weiteres zukommen, sondern der eine am anderen seine Schranke hat. Und das ist das Stichwort, mit dem auch Hegel, allerdings falsch, nämlich aus dem allgemeinen Willen ableitet, anfängt. Das Eigentum, als es gibt, und das ist die erste gewalttätige Leistung des Staates, die Organisation des privaten Eigentums, das Geheimnis des ganzen modernen Staatswesens. Leute wollen Gegenstände ihres Bedürfnisses und kriegen sie nicht, weil andere sie bereits besitzen. Noch schlimmer, sie kommen nicht dran, weil andere sie nicht besitzen lassen, über ganz verwickelte Verhältnisse. So zum Beispiel, dass man zu wenig Geld hat, um zu zahlen. Gehört allerdings in Abteilung 5. Über das Privateigentum ist in der Linken auch in Basiszeiten oder studentenbewegerischen Zeiten viel resoniert worden. Es geht hier nicht um die berühmten 3S, also Pfeife, Frau und Zahnbürste. Es geht um Notwendigkeiten des einen, die ihm der andere versperrt. Es entsteht kein Gegensatz, der gewaltsam verwaltet werden muss, wenn es nicht Notwendigkeiten der Existenzerhaltung betrifft. Also das Privateigentum heißt auch nicht, dass ich meine Uhr habe und der hat seine Uhr. Da entsteht kein Gegensatz draus, wo man einen Staat anruft. Das schließt sich ja gar nicht aus. Wenn wir merken, da muss was ganz anderes los sein. Und jeder weiß es auch, es gibt die Ausschließung von den Mitteln zur notwendigen, die notwendigen Mittel zur Produktion der eigenen Existenz überhaupt. Also das geht sofort auf Privateigentum an Produktionsmitteln, die den Hauptpunkt der Ausschließung ausmachen, dass es zivilrechtliche oder bürgerlich-rechtliche Dinge gibt, wo also der eine noch dem anderen sagt, wenn du da jetzt wieder mal Zahnbürsten nimmst, dann scheppert es aber im Kanton. Das ist vollkommen nebensächlich. Da wird sich nie ein Staat draus entwickeln aus so einem Gegensatz. Also ich will daran erinnern, dass also über Privateigentum so viel gelabert worden ist, dass das diesen individuellen Verkehr berühren würde. Der sich dazwischen Individuen abspielt, das hat nichts damit zu tun. Ist ja klar, wo der Gegensatz ist hier, der abstrakte Schluss. Jeder ist also, erstens, einer, der das auch was abgesehen hat, auf Trümmer des materiellen Reichtums abgesehen hat, um sich zu erhalten, um zu genießen. Und dann ist er noch etwas Zweites, und das ist, er ist noch Person, die ein Recht darauf hat, das, was ihr gehört, zu genießen, zu gebrauchen. Und wodurch ist er das? Dadurch, dass der Staat ihm per Gewalt diesen Gebrauch, diesen Genuss zusichert. Das ist die richtige Fassung gewesen des Spruchs ohne Staat, kein Kapitalverhältnis. Was ist dann der Staat jetzt eigentlich? Übergang zu 2. Der ist selber wer. Souveränität, das sind ja alles wichtige Wörter, spielen ja nicht nur in der politologischen, sondern auch in der öffentlichen Diskussion laufende Rolle. Er ist selber, als wäre er mit Fleisch und Blut begabt, eine Individualität. Der Staat, wenn ich von diesem Abstraktum rede, dann meine ich nicht unmittelbar Helmut Schmidt oder Jimmy oder sonst jemanden. Obwohl die sind, gebrauche ich die Abstraktion, das abstrakte Subjekt Staat bewusst, weil es Realität ist. Jeder weiß, dass die auswechselbar sind. Das ist also immer welcher Bedarf, die den Staat machen. Dass es auch immer Soldaten braucht, die den Staat machen. Kinder aus der Arbeiter- und Bauernklasse sind das übrigens. Die erste Klasse macht es meistens nicht so gerne. Souveränität heißt also, es gibt dieses Abstraktum und das gibt es deswegen, weil das Volk seinen Willen zur Existenz dieser Abstraktion von sich, dieser Abtrennung einer Gewalt von sich, will. Volkswille ist also, merkt schon jeder, mit einem dicken Minus bei uns versehen. Das ist ein Hinweis auf unseren Standpunkt. Das heißt nicht, was der will, weil er Arbeiter ist, ist schlecht. Da muss man schon zuhören, was er will. Darauf kommt es an. Sondern der Volkswille, wo sich die Leute als das Subjekt aufspielen, dass ich dem Staat unterwirf und alle Fragen als Staatsfragen erörtert und praktiziert, die sie belästigen, das ist was sehr Übles. Umgekehrt, nur diesem üblen Tatbestand, dass es einen Volkswillen gibt, der sich ja auch in Wahlen und in der moralischen öffentlichen Diskussion äußert, verdankt sich die Macht des Staates. Da gibt es auch eine Marx-Fußnote dazu, die ist lustig, ziemlich früh über einen König. Warum ist der König König? Lest sie mal nach. Oder wie lange ist er König? Der Staat ist souverän und das heißt also nicht, dass er ein Abstraktum ist. In dem Sinn gedanklich abstrakt. Das tue ich hier. Hier wird theoretisch, hier wird der Gedanke des Staates praktiziert. Klar, niemand hat behauptet, jetzt wird er umgeschmissen heute Nachmittag. Aber eine Voraussetzung dafür wird vielleicht geschaffen. Souveränität heißt also, dass es vom Volk getrennte Leute geben muss und getrennte Mittel auch. Das sind normalerweise Tötungsinstrumente oder die Vorformen davon, wie man Individuen kaputt richtet, Polizei, Justiz und so weiter. Dann bedarf es gewisser Instrumente und der dazugehörigen Bediener, die die Souveränität des Staates dem Volk gegenüber wahrnehmen. Souveränität historisch, damit keiner meint, das wäre uns nicht bekannt, hat sich ganz anders ergeben. Das ist ein Zusammenschluss, aber wirklich willentlichen Zusammenschluss ganz verschiedener Klassen gegen einen äußeren Feind, der mit ihrem Produktionszusammenhang nichts zu tun hat. Wie sich überhaupt viele Staaten historisch entwickelt haben über ihr Verhältnis, das Verhältnis bestimmter Produktionsweisen nach außen. Was macht jetzt der Staat? Was machen Leute, die sagen, sie sind überhaupt die Verwalter des Volkswillens? Na, die machen erstmal eine Verfassung. Und was geben sie dem Volk? Sie geben dem Grundrechte. Die Analyse der Grundrechte, dann nehme ich den politologischen Schriften darüber, also insbesondere sind aus Marburg und natürlich auch von Bremen die schönsten Blüten dazugekommen. Die Analyse der Grundrechte, die geht also von rechts draußen. Da macht sich ja der Staat abhängig vom Willen seiner Bürger. Das tut er sich tatsächlich, solange er demokratisch ist. Das kommt auch gleich. Bis zu, der müsste sich doch aufgrund der Verfassung, aufgrund der Grundrechte, nachdem er schon die Menschlein zu Grundberechtigten gemacht hat, völlig von ihnen abhängig machen und immer nachfragen, wonach ihnen denn jetzt wieder der Sinn steht. Die Albernheit, die ich damit ausspreche, ist, die Souveränität wäre doch für die Katz, wenn sie nicht gegen den Volkswillen gerichtet wäre. Der ganze Witz ist doch mit dem ersten Punkt abstrakt, freier Wille, es ist ein Gewaltverhältnis mit Grund in den Gegensätzen der Produktionsweise, der Ökonomie zwischen den Leuten. Da war doch die Diskussion darüber schon eigentlich beendet. Und jetzt haben wir, da gibt es Leute, die einen für Punkt 9 treten, für imperatives Mandat ein. Das wäre vielleicht was. Einerseits soll er Gewalt haben, der Staat, also so Helmut. Andererseits soll man am Dienstag beschließen können, sie machen was anderes, am Donnerstag wieder was anderes, worauf die bürgerliche Klasse sofort kontert und sagt, na, sowas widerspricht doch der Regierungsfähigkeit. Und da sind sie sich beide einig, um die Regierungsfähigkeit und über das Hin und Her zwischen echten Volkswillen und echten Staat, da geht es ihnen wirklich. Also Grundrechte, das steht drin in der Verfassung. Was man darf und was man nicht darf, steht drin. Und bei was man darf, steht immer gleich dabei, unter welchen Bedingungen man es nicht mehr darf. Wenn einer einen Artikel weiß oder einen Unterabsatz, der das nicht ist, soll er sagen. Ich habe mein Grundgesetz nicht dabei, aber nicht aus demselben Grund wie der Adenauer seiner Zeit oder der Höckerl. Da steht einfach drin, welchen Beschränkungen man sich unterwerfen muss, aber so, dass man nicht, dass da steht nicht drin, muss ich doch was über die Arbeiter sagen. Die Arbeiter haben Lohnarbeit zu verrichten in den Diensten des Kapitals. Es ist eine Staatsaffäre, das Grundgesetz, und da steht drin, das freie Eigentum ist gesichert. Dann gibt es den 14.3er und da steht drin, dass der Staat sich vorbehält, unter gewissen Bedingungen da auch Eingriffe zu machen, nämlich wenn er meint, es ist dem freien Eigentum nützlich. Da wollen manche daraus ableiten, in unserer Verfassung wäre Sozialismus hauruck kodifiziert geworden. Das könnte den Amis wirklich hier zutrauen, 49. Grundberechtigt ist der Mensch dadurch, dass ihm lauter Schranken gesetzt werden, nicht, dass ihm gesagt wird, wie hast du dich ökonomisch zurechtzufinden, da kommen die Klassen auch wieder nicht vor, außer in ihrer verstaatlichten Form. Das Gewaltmonopol des Staates, die eine Sache, dem hat man sich zu unterwerfen, man hat Frieden zu halten, man hat anderen keinen Schaden zuzufügen, also mit ihm friedlich zu verkehren, wie man anerkennt all das, was in der Verfassung steht. Zentraler Punkt, das Eigentum. Die Person auch noch, das ist lustig. In dieser Gesellschaft scheint es überhaupt keine Selbstverständlichkeit mehr zu sein, dass man den Willen eines anderen respektiert. Da braucht es extra eine Gewalt mit Bullen und allem Möglichen, dass die Leute überhaupt ja ein bisschen Abstand davon nehmen, sich gegenseitig über die Rübe zu hauen, wenn es um ihre Interessen geht. Ein bisschen Abstand, sage ich bewusst und nicht ironisch, weil ja jeder weiß, dass täglich Strafprozesse stattfinden. Weil auch jeder weiß, dass alle Jahre Tarifrunden stattfinden, die Prozesse nach sich ziehen. Also, dran halten tut sich sowieso kein Schwein. Wie das Verhältnis zwischen dran halten und staatlicher Bewältigung ist der Verstöße, wird wohl noch auftauchen. Die Grundrechte werden oft in politischen Auseinandersetzungen mit dem Staat und neben dem Staat auch zwischen politischen Gruppen ins Feld geführt, heißen auch Menschenrechte. Und deswegen erlaube ich mir einen kleinen Exkurs, das reicht noch. Wir werden oft angegriffen, sind wir auch gewohnt und da jammern wir auch nicht weiter drüber, wir schimpfen halt dagegen. Aber an einem Punkt wird ungemütlich. Wenn einem nachgesagt wird, man wäre eigentlich kein gescheiter Mensch. Nicht, weil ich so viel drauf geben würde, ein Mensch zu sein, sondern weil ich weiß, dass wenn heutzutage, sei es in der wissenschaftlichen Diskussion oder in der politischen Auseinandersetzung, von menschlich und unmenschlich die Rede ist. Erstens Lügen fallen, zweitens geheuchelt wird und drittens von einem verlangt wird, man solle gefälligst den Standpunkt des Staates einnehmen. Also, die Leistungen, die von dem und dem verlangt werden, sind unmenschlich. My Lai, im Rahmen des Vietnamkriegs und kurzes Tötungsmassaker, das dann als Kriegsverbrechen hingestellt worden ist, obwohl es zu diesem Krieg gehört hat. Und jeder hat es auch gewusst. Aber dann am Ideal eines gerechten Krieges gemessen wurde. Das Tötungsmassaker dort, das war unmenschlich, heißt immer. Als ob je jemand anders als der Mensch dahin gekommen wäre, solches Zeug zu veranstalten. Noch anders. Diese Leistung ist unmenschlich. Als ob es irgendein Viech außer den Menschen so weit bringen würde, sich mit eigenem Willen und Bewusstsein für eine Sache herzugeben, bei der er drauf geht. Das ist eben die Freiheit des Willens. die mit dem kleinen Wörtchen abstrakt versehen zu solchen Sachen führt, dass der Wille dazu eingesetzt wird, sich aufzugeben. Also, gemessen an dem Urteil menschlich, unmenschlich, werden wir immer sehr sauer. Sag mal die Formen, in denen das Urteil vorkommt gegenüber Marx. Ist es vorgekommen? Ja, das ist einer. Mit der Haushälterin oder des Kopf. Schulden das ganze Leben lang. Ja, was ist denn das für ein Vorwurf? Er war nicht kein anständiger Mensch, kein anständiger Staatsbürger. Griesgrämig. Und ärgerlich den ganzen Tag, wenn er mal nichts rausgekriegt hat bei seiner Übergänge. Ärgerlich den ganzen Tag. Und dann hat er auch sich noch Folgendes geleistet. Mit allen Leuten, die noch mit ihm verkehrt sind, die hat er angepöbelt, die hat er angeplaumt, die übelsten Schimpfworte gebraucht. Einfach, man konnte einfach, ich zitiere mal eine MSZ von damals, man konnte einfach nicht in den garantierten Genuss seines Wohlverhaltens kommen. Naja, schlechter Mensch. Also wenn überhaupt, dann kann man auf den Vorwurf reagieren, Mensch, da muss an mir was dran sein. Wenn mir das vorgeworfen wird, dass ich mich dem Opportunismus nicht beuge, der von einem Staatsbürger an seinem moralischen Verhalten verlangt wird, dann bin ich vielleicht auf dem richtigen Weg. Repräsentation heißt also nur, es gibt welche, die stellen den Staat vor, dar, vollbringen die Staatshandlungen, weil sie bestellt worden sind durch die Leute, die die Staatsgewalt haben wollen, brauchen. Damit ist jetzt, weil sie die Leute haben wollen, brauchen, damit ist nicht durchgestrichen, was ich vorhin gesagt habe, es ist ein Gewaltverhältnis, sondern da ist jetzt auch die Eigentümlichkeit des modernen Gewaltverhältnisses, zunächst des demokratischen, angespielt. Es ist, und spätestens bei Paragraph 9 wird jedem klar sein, kann er auch jetzt schon antizipieren, es ist dem modernen Staat gelungen, die Unterwerfung der Leute in die Form der Zustimmung, des sich Sorgens um ihr gewalttätiges Gemeinwesen zu bringen. Repräsentation heißt dann aber auch, dass diese Figuren, die den Staat spielen, in ihrem Amt und in ihren Würden von ihren besonderen Interessen absehen müssen und eben dafür sorgen, dass der Staat klappt. Der Staat in der Ausübung seiner Zwänge, damit die Ökonomie passiert, damit sich die Klassen vertragen, damit es nicht laufend scheppert. Aber das sind halt leider keine Leute, die keine besonderen Interessen hätten. Wenn ein Kohl, Schmidt und wie sie alle, die Kleinen und Großen alle heißen, sich zum Repräsentanten der Deutschen aufschwingt, dann vergeht ihm noch lange nicht seine Lust auf alle möglichen Sachen in der Welt. So, das ist, war die Ableitung der Korruption als notwendig zum Staat gehörig, sodass es Korruption gibt, Benutzung der Staatsämter zu Zwecken der besonderen Bereicherung und rauf und runter. Warum sage ich, das ist die Korruption so ein wichtiger Punkt in der Staatsableitung? Deswegen nicht, aber es gibt eine saudumme Kritik, gerade unter Intellektuellen, die kritisieren die Repräsentanten als nicht tauglich, wiederum einmal als schlechte Menschen. Da hat es eine ganze Lücke-Kampagne in der Studentenbewegung gegeben und niemand hat darauf gehört, wie man sagt, dass sie schmarren. Alle haben sie die Knöpfe gehabt und da haben sie gemeint, der Lübcke wäre ein schlechter Staatsmann. Also Dummheit, Brutalität in solchen Figuren nicht zusammengehören. Wer trennt sich denn sonst von allen Leuten ab und sagt, jetzt übe ich Gewalt über euch aus? Das müssen doch solche sein, die sagen, jawohl, ich beschließe Gesetze und da haben die anderen drauf zu hören. Wer bringt denn das sonst noch fertig, sich auf Boden zu setzen, Geld dafür zu kassieren und den Leuten laufend Beschränkungen aufzuerlegen und sagt, das ist ja Wohltat noch dazu. Andere Variante, Amerika, die Nixon-Affäre, also dieses ganze Watergate. Na, was soll denn das? Ist doch selbstverständlich, dass sowas in jedem Staat ständig läuft. Das will ich ernsthaft sagen gegen all die, die in der Weise für den Staat, für dieses Gewaltverhältnis eintreten, dass sie es saubersten am saubersten machen wollen. Und da gibt es ja welche. Auch hier in Bremen. Also wenn ein Korruptionsfall aufgedeckt wird, dann kann man mal wieder den Leuten klar machen. Und das ist aber auch schon das Einzige. Warum sowas statt hat, und sie sollen sich endlich nicht echauffieren darüber, dass Korruption stattfindet, sondern sollen mal ihre Grundlage ein bisschen in Zweifel ziehen, theoretisch wie praktisch. Also, die Menschen sind inzwischen grundberechtigt, dürfen das eine andere und lassen sich repräsentieren. Und das heißt, kurz, Demokratie. Demokratie ist eine Form der Gewaltausübung, in der der Wille der Unterworfenen gefragt ist. Wie kommt in Neuen? Nicht nur in Neuen, aber da weiß es jeder, in Wahlen ist er gefragt. Unterwerfung als Zustimmung. Aber zunächst überhaupt einmal, dass er gefragt ist, dass es auf die Gleichheit der Leute ankommt, das ist gegeben damit, dass hier nicht einer, erinnere an den vorbürgerlichen Staat, mit seinen Wünschen auf individuellen Zugriff zu Reichtümern und so weiter, ein Fürst eben sagt, was gilt, was wer zu machen hat, sondern dass ein Gesetz gegeben wird von den Repräsentanten, das für alle gleichermaßen gilt, das alle bindet, keine Privilegien, keine unterschiedlichen Regeln fürs Zurechtkommen, sondern ein allgemeines Gesetz, dem sich jeder zu beugen hat. Sogar so weit, man gibt Gesetze, in denen das Verhältnis, das betrifft öffentliches Recht, kommt dann um Punkt 4 drauf nach der Pause. Es gibt Gesetze, wo sogar der Staat sein Verhältnis zu den Bürgern in die Form des Gesetzes fasst. Was darf der Staat seinen Bürgern gegenüber? Und da gibt es sogar Beispiele dafür, dass Prozesse gewonnen werden von Bürgern gegen den Staat oder eine seiner Unterabteilungen. Allerdings nichts Erfreuliches. Demokratie, was ist denn das? Wir haben ein paar Mal geschrieben, es wäre die adäquate Staatsform des Kapitalismus. Und da sind wir angegriffen worden. Als ob es keinen Faschismus gäbe. Wer schreibt denn schon adäquate, wenn er adäquate Staatsform des Kapitalismus? Und da sind wir angegriffen worden. Als ob es keinen Faschismus gäbe. Wer schreibt denn schon adäquate, wenn er nicht weiß? Nur der weiß, es gibt auch Faschismus. Ganz andersrum läuft das die Sache. Dass die Demokratie ist die adäquate Form heißt, wenn sie die Bürger mit Willen einer gesetzgebenden Gewalt unterordnen, dann hat der Staat keine Sorgen mit ihnen. Dann funktioniert wirklich der Gebrauch dieser getrennten abstrakten Macht zur Erhaltung der Klassengesellschaft. Und insofern ist das die adäquate Staatsform, die unter denen es dem Kapital, kann ich auch gleich vorwegnehmen, am besten geht. Rechtsstaat ist er. Übrigens, das Modell Deutschland ist der Beleg dafür. Da geht es dem Kapital am besten, nicht den Arbeitern. Rechtsstaat ist er, indem er alles, was er tut, aber wirklich auch alles, in die Form des Gesetzes kleidet. Schöne Beispiele haben wir allerdings in der letzten Zeit dazu erlebt. Da wollte der Staat was. Und es war noch kein Gesetz dazu da. Ich sage jetzt nicht, worum es geht. Und da hat er es einfach gemacht und in einer Woche war die Sache rum. So rechtsstaatlich war das. Also auch gegen die Idealisten des Rechtsstaates ist hiermit etwas gesagt. Und soweit ich mich entsinne, haben sogar die Faschisten es für nötig befunden, alles, was sie tun, in die Form des Gesetzes zu kleiden. Was sie allerdings nicht gehabt haben, war die dauernde Zustimmung der Leute. Dafür haben sie bei den entscheidenden Leuten noch etwas ganz anderes gefunden. Nicht nur Zustimmung, sondern sogar Opfermut. Teilweise erzwungen, teilweise vorgefunden. Und dass Millionen revolutionärer Arbeiter in Russland gezogen sind, das glaubt ja wohl nicht mal ein Rebi. Von meinem Vater weiß ich anderes. Ich breche hier ab, machen wir jetzt schnell die Rauchpause, dann kommt Recht und Moral, dann möchte ich etwas länger mit dem und dem Paragraphen 5 zusammen abhandeln. Wer Einwände hat, soll sich jetzt gleich überlegen, dann können wir das vorziehen. Also die Streitigkeiten, ob ich jetzt nicht den Staat verteidigt hätte zum Beispiel, kann kommen. Das ist ein paar Mal hier im Wahlkampf schon, wir sind Staatsapologeten. Also überlegt euch mal, ob sowas war.